3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Nikos Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Sonntag, den 17. Januar 2021, es sind gut 2 Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton nach dem Auswärtssieg bei Hannover 96 vom gestrigen Samstag. Die Tore in ihrer Reihenfolge, es geht unglaublich unfassbar los, schon in der 2. Minute nach gerade mal 71 Sekunden trifft Salazar nach Vorlage von Burgstaller, eben jener trifft dann schon in der 10. Minute zum 2:0 aus unserer Sicht. Bevor dann in der 53. und 55. die Minuten von Genki Haraguchi anlaufen und er innerhalb von 2 Minuten ausgleicht. Und um die Dramaturgie perfekt zu machen, trifft dann Matanovic zum ersten Mal als Profi für den FC St. Pauli in der 90. plus 2 zum 3:2 Endstand zum Auswärtssieg seit fast 2 Jahren oder seit über 2 Jahren für den FC St. Pauli. Ich bin Yannick und darf über diesen unglaublichen Auswärtssieg wieder mit Tobi sprechen. Moin.
Ja, moin Yannick. Herzlichen Glückwunsch zu dem Sieg.
Vielen Dank. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, es fühlt sich unfassbar ungewohnt an. Wie gesagt, wir haben seit irgendwie 700 Tagen nicht mehr außerhalb der Stadtgrenzen von Hamburg gewonnen. Von daher geht es, glaube ich, mir und anderen auch so, dass wir das erstmal noch irgendwie einordnen müssen. Und dieses ungewohnte Grinsen nach einem Auswärtssieg fühlt sich sehr komisch an. Sehr ungewohnt. Aber umso schöner natürlich.
Aber auch wenig überraschend, wenn man ehrlich ist. Also überraschend jetzt vielleicht schon, aber 96 dient gerne mal als Aufbaugegner. Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass wir Mannschaften, die längere Zeit entweder zu Hause nicht gewonnen haben, auswärts nicht gewonnen haben oder halt gar nicht gewonnen haben, dass sie gegen uns dann gewinnen. Ja, so ist das.
Ja, wie es dazu kam, das besprechen wir gleich mal ganz in Ruhe. Es ist ja wirklich sehr, sehr lange her, dass wir bei euch gepunktet haben oder dreifach gepunktet haben. Ich glaube, 11 Jahre ist es ja damals noch zu gemeinsamen Bundesliga-Zeiten. Haben wir bei euch gewonnen, dass wir mehr als ein Tor schießen, ist über 20 Jahre her. Und du hattest ja eigentlich vor dem Spiel sehr euphorisch auf eine Wiederholung unseres letzten Gesprächs zu dem letzten Spiel, in dem wir aufeinander getroffen sind, getippt mit einem 4-0. Ja, wie sehr hast du dir an den Kopf gefasst, als es nach 10 Minuten dann schon 0:2 aus eurer Sicht stand?
Ja, lieb, dass du das nochmal erwähnst mit dem Tipp. Da bin ich dir sehr dankbar. Das war unglaublich. Also das Spiel fing ja, das war noch gar nicht richtig begonnen, da führt ihr schon 1:0. Und ich fand so in den ersten 25, 30 Minuten hättet ihr auch noch ein paar mehr Tore schießen können, als nur das zweite dann durch Burgstaller. Also wie die Tore gefallen sind, natürlich auch haarsträubend, möchte ich mal sagen. Das 0-1, das darf gar nicht fallen. Niklas Hult wird völlig überlaufen auf seiner linken Abwehrseite, dann kommt der Ball ins Zentrum, du bist in Überzahl, ne? Also eigentlich, vielleicht war auch dann zu viel Verkehr vom Torhüter, aber sei mir nicht böse, den Schuss von Salazar, den darf er nicht durchrutschen lassen. Das ist schon ein ziemlich grober Torwartfehler. Beim 2-0 segelt der Ball irgendwie auch so durch den 5-Meter-Raum und dann stellst du den Semo Roja im Kopfballduell gegen Guido Burgstaller. Das kann irgendwie auch nicht funktionieren. Also ich habe mir schon sehr in den Kopf gefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ganz oft so, wenn ich wieder anfange an 96 zu glauben, dann sagt mir 96, jetzt ist mal gelassen. Und so ähnlich fühlte sich das dann auch nach 10 Minuten an.
Wobei ihr ja, ich mache das eigentlich nicht so häufig, dass ich auf die Startaufstellung eingehe, aber ihr habt im Vergleich zu den beiden Siegen, aus denen ihr jetzt kamt, habt ihr nichts geändert an der Startaufstellung. Findest du das im Nachhinein ein Fehler? Hättest du dir da irgendwie eine taktische Umstellung, die kam ja dann erst in der 33. mit zwei Wechseln. Hättest du dir schon im Vorfeld gewünscht, dass Kocak dann mit einer anderen Aufstellung startet?
Also Kocak hat wahrscheinlich euch anders erwartet oder hat euch noch nie gesehen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest passte die taktische Aufstellung, die er gewählt hat, überhaupt nicht zu euch. Und das habt ihr ja auch relativ gut und eindrücklich gezeigt, dass man so nicht gegen euch spielen darf. Und grundsätzlich ist natürlich immer ganz okay, wenn man sagt, du gewinnst, du änderst die Startaufstellung nicht. Es ist ja nicht unbedingt verkehrt, dass du ein eingespieltes Team auf den Platz schicken möchtest. Was die Spieler angeht, vielleicht hättest du aber am System etwas ändern können oder sogar ändern müssen. Und gut, du hast es gesagt, er hat dann nach knapp einer halben Stunde reagiert, Doppelwechsel in der Offensive vorgenommen, nicht ganz zur Begeisterung der ausgewechselten Spieler. Da muss man aber auch sagen, der eine war Valmir Soleimani, der war wirklich erschreckend schwach, denn eure Angriffe kamen recht oft über die rechte Seite und da spielte er vorne links und dahinter Niklas Hult und Hult war eigentlich immer alleine und das konnte nicht gut gehen und deswegen war der Wechsel in Ordnung und auch Kingsley Schindler hat jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht und dass er gezeigt hat, dass er unbedingt in die Startelf gehört, und von daher waren die Wechsel nachvollziehbar. Ich hätte mir eigentlich vor dem Spiel nicht gewünscht, dass er wechselt, sondern ich war schon ganz zufrieden, aber leider konnte man ganz, ganz schnell sehen, dass zumindest die taktische Grundausrichtung nicht passend war, um ja gegen euch anzutreten.
Ja, wobei man ganz ehrlich zugeben muss, wir haben uns eigentlich auch sehr verwundert die Augen gerieben hier vom Fernseher und konnten das auch nicht so ganz glauben, dass es da jetzt schon 0-2 steht nach gerade mal 10 Minuten. Und dieser Blitztreffer in 71 Sekunden, du hast dich gerade hingesetzt, hast gerade dein Bier aufgemacht und schon ist das Ding im Tor. Es war irgendwie surreal. Wobei man halt auch sagen muss, dass wir wirklich ja von Anfang an losgelegt haben wie die Feuerwehr. Also so viel Spielfreude und so viel Doppelpass und dann noch ein Lupfer über drei Hannoveraner hinweg von Bubala irgendwie. Also rein vom Spielerischen war das schon wunderbar anzusehen aus unserer Sicht.
Ja, glaube ich. Also ich kann es ja auch, ich sehe es auch so. Also ihr wart wirklich, von der ersten Sekunde wart ihr sowas von da und habt wirklich gleich gezeigt, jeder, der bei euch auf dem Platz gestanden ist, hat gezeigt, dass er unbedingt diesen Negativlauf, den ihr habt, durchbrechen möchte. Und das war sehr beeindruckend anzusehen, weil ihr wirklich in allen Belangen zu Beginn der Partie überlegen wart. Die 10 Minuten seid ihr über uns gerollt. Da gab es überhaupt keine Gegenwehr. Und ich bleibe dabei, bis zur 25., 30. Minute hätte es auch gerne vielleicht sogar 0-3, 0-4 stehen können. Zum Glück war das nicht so. Aber das waren die erste halbe Stunde, also ich habe euch noch nicht gesehen diese Saison, aber die erste halbe Stunde, so, was man so von den Ergebnissen sehen konnte, wobei ja nicht jedes Ergebnis bei euch jetzt so schlecht war, es war halt nur die Punkteausbeute zu wenig, um nicht da unten drin zu stehen. Aber wenn ihr immer so spielt oder in Zukunft immer so spielt wie gegen uns, müsst ihr euch da auf gar keinen Fall machen. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen.
Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, dass jetzt auch die nächsten Spiele, aber so einen kleinen Ausblick machen wir am Ende unseres Gesprächs dann noch, dass die nächsten Spiele auf jeden Fall daran anknüpfen. Und ne, wie gesagt, wir hatten ja auch nur einen Wechsel, ihr hattet gar keinen. Bei uns ist nur Olsson für Dzhigala reingekommen, weil der ja letztes Mal gegen Kiel gelb gesperrt war. Ansonsten war das die gleiche Elf gegen Kiel, wo man ja eigentlich auch nur durch einen Patzer nicht auch 3 Punkte holt. Und wenn da jetzt so ein bisschen Konstanz reinkommt und die Ergänzungsspieler oder die Spieler, die man jetzt im Winter noch geholt hat, da jetzt auch noch mit in die Räder eingreifen und sich das alles so eingespielt hat, dann glaube ich auch, dass wir in den nächsten 2-3 Spieltagen zumindest den Sprung über den Strich machen. Es wird dann natürlich weiterhin ein Kampf werden, da auch da zu bleiben und nicht wieder unten reinzurutschen. Aber wir sind jetzt durch den Sieg nur auf einen Punkt an Braunschweig und Sandhausen ran, die heute auch verloren haben. Braunschweig hat dann unentschieden gespielt. Das sind nur, die haben nur 14 Punkte, wir haben 13, von daher kann dann nächste Woche gegen Regensburg schon ein guter Schritt nach vorne gemacht werden. Allein in der ersten Halbzeit habt ihr euch schon 3 gelbe Karten abgeholt, wir eine. Da kannst du deinen Rant über Sören Storks, den ich schon in eurem Quick and Dirty nach dem Spiel, was ihr von eurem Podcast aufgenommen habt, da warst du schon alles andere als begeistert, vorsichtig ausgedrückt. Und wenn so viele gelbe Karten verteilt werden, spricht das entweder für eine relativ harte Gangart oder dafür, dass der Schiedsrichter überfordert ist. Wie würdest du es einschätzen?
Eher das Zweite. Ich fand jetzt nicht, dass die Gangart so hart gewesen ist. Ich fand schon, dass es ein faires Spiel war. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede gelbe Karte falsch war. Ich will aber schon sagen, dass Sören Storks unglaublich seltsam gepfiffen hat. Und zwar auf beiden Seiten. Also man kann jetzt nicht sagen, das habe ich nämlich gelesen, so auf Twitter, was ihr bezahlt hättet für dieses Spiel, dass es Quatsch hat. Auf beiden Seiten sehr seltsame Entscheidungen getroffen. Und auch wenn ihr nicht viele gelbe Karten bekommen habt und dann ja auch am Ende des Spiels, wo wir noch drüber sprechen werden, vielleicht ein bisschen Glück hattet, muss ich sagen, der Schiedsrichter wirkte für mich oder auf mich zu keiner Zeit der Partie, als hätte er sie im Griff und hat dann, wie gesagt, zum Teil sehr seltsame Entscheidungen getroffen auf beiden Seiten und deswegen war er für mich ganz klar überfordert.
Ja, also ich habe zwischendurch so manches Foul, da sprach schon ein bisschen Frustration auf eurer Seite raus. Also du hast ja auch Kind des Schindler angesprochen, der dann raus musste am 33. Der war alles andere als begeistert und so hat dann auch manche Zweikampfführung stattgefunden. Einfach dieses, oh nee, jetzt der geht jetzt nicht nochmal an mir vorbei. Dem stelle ich jetzt also Salazar zum Beispiel hat mindestens 2-3 Mal einen Fuß auf den Schlappen gekriegt, was ja auch mega schmerzhaft ist, wenn du gerade im vollen Lauf bist und der ist ja durchaus wirbelig unterwegs. Das waren schon Fouls, die so ein bisschen, ja, zeigen sollten, hier komm, jetzt aber auch mal Schluss hier. So kam es für mich rüber.
Das stimmt schon, es gab diese Fouls, natürlich hast du recht. Man muss ja auch gucken, dann, dass man dem Gegner wieder den Schneid abkauft, würde ich mal sagen. Also da muss er zwischenzuhauen, ist nicht so verkehrt, aber trotzdem finde ich, ich meine auch gar nicht so Fouls. Ich will auch, die Karten sind auch jetzt gar nicht so dramatisch, wie ich finde. Also die gelben Karten, die gegeben wurden, Ja, nicht alle. Aber die meisten von Sören Stocks kann ich nachvollziehen, aber trotzdem finde ich, hat er komisch gepfiffen. Also ich konnte nicht viele Entscheidungen, die er getroffen hat, nachvollziehen. Er wirkte aus mich unsouverän. Und du hast natürlich schon recht, dass es dann auch Situationen gegeben hat, in denen 96 Spieler mal ein Zeichen setzen wollten. Frust ist mir ein bisschen zu viel, aber die wollten zumindest mal ein Zeichen setzen.
Ja, und so gerade also auch Marvin Ducksch, den wir ja im Vorgespräch angesprochen haben, auch aufgrund seiner Historie bei uns, der war ja wirklich zumindest in der ersten Hälfte komplett abgemeldet. Also es wurde ein bisschen besser, als wir können ja die Wechsel nochmal genau ansprechen. Du hast schon gesagt, Soleimani und Schindler sind raus, Weidand und Muslija sind reingekommen. Da wurde es schon ein bisschen besser und ihr habt euch auch mal irgendwie vorm Tor gezeigt, aber mehr als so vorsichtige Schussversuche sind dabei auch nicht rumgekommen, zumindest in der ersten Hälfte nicht.
Das stimmt. Also die Wechsel sind jetzt nicht vielleicht komplett verpufft bis zur Pause, also die 15 Minuten, nicht ganz 15 Minuten, die sie auf dem Platz waren, aber man konnte jetzt nicht unbedingt sehen, dass es danach gleich losging und die Mannschaft dann zeigen wollte, dass sie es besser kann, sondern das waren dann schon Wechsel, die, wie gesagt, nachvollziehbar waren, die aber zunächst einmal keine große Wirkung hatten, da bin ich deiner Meinung, ja. Aber sie waren nötig, also sie waren trotzdem nötig.
Ja, und wie gesagt, man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie eine Veränderung gebracht haben, der dann nur noch nicht zum Anschlusstreffer geführt. Das sollte dann erst in der zweiten Halbzeit passieren. Ich hatte fest gedacht oder hätte mir vorstellen können, dass euer Trainer auch in der Halbzeit nochmal zumindest einen Wechsel vornimmt, oder hätte er wahrscheinlich zu viele Wechselfenster schon ausgeschöpft. Stattdessen hätten wir fast kurz nach Wiederanpfiff auf 0-3 stellen können mit diesem Fernschuss von Salazar. Da war ich gerade vom Klo zurück und habe das gar nicht mehr gesehen. Ich habe dann nur gesehen, dass euer Keeper den schon wieder in der Hand hatte und hatte dann die Situation selber gar nicht mehr im Kopf. Wie sehr hast du befürchtet, dass wir da jetzt nach Wiederanpfiff genauso loslegen wie in der ersten Hälfte und ihr das Ding schon, weiß ich nicht, nach dann 55 Minuten, wenn man genau die gleichen Torabstände nehmen würde, dass das dann schon gegessen ist für euch?
Also wenn dieses Ding drin gewesen wäre, dann wäre das Spiel verloren gewesen, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt aber auch nicht, muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich hatte jetzt nicht so die große Hoffnung in der Pause oder dann auch nach Wiederanpfiff. Und ihr habt ja schon gleich wieder gezeigt, dass ihr weitermachen wollt, dass ihr euch nicht hinten reinstellen wollt, nach dem Motto, wir führen jetzt hier mit zwei Toren Vorsprung und wir lassen den Gegner mal kommen. Sondern ihr habt dann schon weiter mitspielen wollen. Und das habe ich relativ emotionslos hingenommen, weil für mich einfach diese ersten 10 Minuten schon so grauenhaft waren und ich davon ausgegangen bin, dieses Spiel, das werden wir in keinster Weise auch nur ansatzweise gewinnen können. Da holen wir auch keinen Punkt. Also für mich war eigentlich völlig klar, nicht unbedingt, dass ihr noch mehr Tore schießt, aber dass wir es nicht hinkriegen werden, selber für Torgefahr zu sorgen und dann sogar ein Tor zu schießen. Und deswegen war ich nicht so besorgt, weil für mich war das Spiel schon verloren. Aber trotzdem war das vielleicht so eine Aktion, dass Esser den da noch rausholt. Es wäre ein super schönes Tor geworden. Aber ist es dann nicht. Und danach hat 96 sich ein bisschen besser präsentiert. Und dann dauerte es ja auch, ich sag mal, 8 Minuten nur noch, bis dann das erste Tor für 96 gefallen ist.
Ja, jetzt kommt quasi deine paar Minuten, wo du auch mal was Schönes berichten darfst, dann, weil dann schlug die große Stunde oder die großen Minuten von Gigi Ragucci, wie ich schon in der Einleitung erwähnt habe. Du darfst jetzt gerne, wenn du möchtest, kurz und knapp die beiden Tore mal kurz zusammenfassen, wie es dann innerhalb von 2 Minuten plötzlich nur noch 2-2 stand.
Ja, das erste Tor ist ein Einwurf auf unserer linken Seite, relativ nah bei euch am Tor. Dann kriegt Niklas Hult den Ball, spielt ihn zu Genki Haraguchi, der, ich will jetzt nicht sagen in Arjen-Robben-Manier, weil ich mag Arjen-Robben nicht, aber marschiert so an der Strafraumkante entlang und setzt den Ball dann wunderschön in die lange Ecke. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, hat mich sehr gefreut. Auch da habe ich aber noch nicht gedacht, dass wir jetzt irgendwas reißen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber ich musste ja nicht so lange warten. Das ist ja das Gute daran, dass es ja dann nur 2 Minuten gedauert hat. Und das Gigi Haraguchi übrigens ein Kopfballtor erzielt. Das ist schon, das war von euch übrigens ganz miserabel verteidigt. Das war so ähnlich schlecht verteidigt wie euer erstes Tor. Genki Haraguchi kriegt den Ball von Seymour Roya von rechts reingespielt und macht so einen kleinen Flugkopfball im 5-Meter-Raum. Also ich weiß jetzt nicht, wo euer Torwart da gewesen ist und was er gewartet hat, aber es war schönes Tor. Und dann habe ich, sage ich dir ganz ehrlich, Janik, dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's doch. Jetzt wackelt ihr. Und das Problem ist, sie haben auch weitergemacht. 96 hat weitergemacht und hat dann auch noch einige gute Torchancen, machen das Tor aber nicht. Und man merkte dann so, und du hast es ja eben schon gesagt, so 50. bis 70. genau, und ab der 70. war es dann wieder vorbei. Das heißt, du hast diese 17 Minuten von der 53. bis 1-2 bis zur 70. Minute hast du auch noch Chancen, ein 3-2 zu machen, nutzt die aber nicht. Und dann hat man auch gemerkt, und dann war für mich auch klar, okay, das wird bestenfalls ein Unentschieden, weil 96 dann das Pulver irgendwo verschossen hatte und keine Idee mehr hatte, oder St. Pauli sich ganz gut auf den Gegner wieder eingestellt hatte, Ruhe eingekehrt ist und 96 dann nicht mehr so gefährlich werden konnte.
Ja, also ich erinnere mich vor allem an eine Situation in der 61., wo nacheinander Duxch und Kaiser versucht haben, das Tor zu treffen und beides mal wirft sich Bubala da, als wenn es ihm vollkommen egal wäre, wo er das Ding abkriegt oder ob er danach wieder aufsteht, wirft sich da beides mal in den Schuss. Und also das war wirklich die Szene, wo ich gedacht habe, okay, jetzt schenken sie uns hier das 3-2 ein.
Ja.
Das war auf jeden Fall, waren bange 17, 20 Minuten. Bevor es dann, wenn wir dann, also erst ist Becker rausgegangen, wahrscheinlich weil er gelb belastet war. Leon Flack ist auch ein bisschen defensiver orientiert, also man hat da schon versucht, so ein bisschen defensive Stabilität reinzukriegen. Dann ist Vigala für Salazar gekommen, auch nochmal ein bisschen defensiver orientiert dann alles, so dass wir dann.
Ja, dann war es wieder dicht.
Genau, so dass wir dann wieder Stabilität gefunden haben. Das hat auch mein Kollege Tim schön in seinem taktischen Nachbericht, den werde ich auch in den Shownotes verlinken, nochmal analysiert, was da genau die ganzen taktischen, das ist ja gar nicht so mein Ding, aber soweit kann ich das dann doch nachvollziehen, dass es Sinn macht, wenn du hinten anfängst zu schwimmen, dass du da so ein bisschen defensiver einwechselst. Ja, dann kommt wahrscheinlich eine der Situationen, über die wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger reden müssen. Die gelb-rote für Biol heißt der Mann. Ich habe, wie gesagt, euer Nachgespräch schon in eurem Podcast gehört. Du fandst es berechtigt, dass es da für ihn nicht mehr weiterging.
Das ist eine gelbe Karte. So wie er da von hinten in den Mann geht, ist das eine gelbe Karte. Und dann ist das gelb-rot. Das ist eine völlig für mich völlig unstrittige Entscheidung, die Sören Schurks da völlig richtig getroffen hat. Das muss gelb-rot für Jaka Biol sein. Wer so in den Mann geht, muss eine gelbe Karte bekommen. Und wenn du gelb schon hattest, dann ist es eben gelb-rot.
Und warum ist er hat, glaube ich, ich guck mal kurz nach, während wir weiterreden. Er hat ja schon in der 41. gelb gesehen. Warum hat Kocak ihn so lange noch auf dem Platz gelassen?
Es gibt nicht wirklich eine Alternative. Es ist jetzt nicht so, dass Hannover 96 so üppig bestückt ist mit Spielern. Wir sind froh, wenn wir einen Spieler pro Position haben, der die Qualität hat, vielleicht auch ein bisschen stärker zu sein als ein normaler Zweitligaspieler. Das ist aber dann auch nur einmal der Fall. Und Jaka Biol ist ein unglaublich wichtiger Spieler. Allein durch seine Körperlänge kann er viel Kopfballduelle auch im Mittelfeld gewinnen. Er ist auch gut im Spielaufbau, in der Spieleröffnung. Und dass ein Sechser mal eine gelbe Karte kriegt, ist, glaube ich, relativ normal. Aber er war jetzt auch nicht so, dass er ständig wieder in solche Situationen verwickelt war, dass man sagen könnte, der war am Rande der roten Karte. Und den musst du dann rausnehmen, weil er schon zwei, drei Situationen danach noch hatte. Nee, das nicht. Und also so ein Foul, das darfst du halt einfach nicht machen. Ja, und ich glaube nicht, dass der Trainer ihn hätte da rausnehmen müssen vorher, weil es, wie gesagt, nicht die Situation gab, dass Jaka Biol so am Rande war, sondern diese eine Situation war einfach weit drüber und dann kann der Trainer auch, das kann man nicht vorhersehen. So eine Grätsche ist unnötig und die hat dann auch ganz verdientermaßen zum Platzverweis geführt.
Und da hattest du schon gedacht, ich greife dir jetzt mal wieder vor, weil ich schon gesagt bei euch reingehört habe, da hast du schon gesagt, okay, das verlieren wir jetzt noch.
Ja, gut, klar. Also wie gesagt, da ich nicht zu keiner Zeit außer die 17 Minuten davon ausgegangen bin, dass wir überhaupt was holen können, passte das ganz gut, ne? Und mit 10 Mann, ich fand jetzt nicht, dass ihr, also ich hatte das Gefühl, ihr seid zufrieden mit diesem Punkt, bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn du merkst, halt, du hast den Gegner im Griff, also der wird jetzt nicht mehr so sonderlich gefährlich vor deinem Tor. Und wenn doch, sind das dann eher klägliche Abschlüsse, die dir ja keine großen Sorgenfalten machen müssen. Und dann kriegt der Gegner den Platzverweis auf einer zentralen Position. Da wird ein Spieler eingewechselt, der lange, lange nicht gespielt hat, der auch im defensiven Mittelfeld nicht zu Hause ist. Dann würde ich als Gegner auch sagen, jetzt versuchen wir es nochmal und dann kann man schon mal Sorge haben, ja.
Ja, das Lustige ist, uns, also mir zumindest, ging es genau andersrum. Und alle, die noch das Spiel gegen Dresden im Sommer 2019 vor Augen haben, da haben wir zur Halbzeit 3-1 geführt. Dresden war irgendwann einer weniger und haben noch 3-3 rausgeholt. Also in Überzahl sind wir eigentlich nicht sonderlich stark. Von daher hätte es, glaube ich, auch keinen gewundert, wenn es dramatisch für uns geendet wäre und ihr trotz Unterzahl dann noch irgendwie das 3-2 gemacht hättet. Bevor wir gleich zu einer Situation kommen, die noch vor der gelb-roten Karte war, da räume ich dir aber einfach am Ende der Spielbesprechung Platz für ein, weil du da, glaube ich, auch ein bisschen ausholen musst. Eine Minute bevor Biol runtergeflogen ist, kam Matanovic für Burgstaller und hat dann in der 90. plus 2 sein erstes Profitor für den FC St. Pauli gemacht. Ja, das war eine Situation, die darf eigentlich in so kurz vor Ende aus eurer Sicht nicht mehr passieren, oder?
Nee. Kann man kurz machen? Nee, die darf tatsächlich nicht passieren. Also ich freue mich natürlich für euren 17-jährigen Spieler und herzlichen Glückwunsch zu diesem Tor. Aber das darf natürlich nicht fallen. Das darf auf keinen Fall fallen. Es war natürlich, also Weil du ja sagtest, wir sprechen über die andere Szene noch, deswegen habe ich eben da auch nicht so drauf Bezug genommen. Aber diese Kombination aus dem nicht gegebenen Elfmeter und der gelb-roten Karte, da war für mich dann klar, okay, da kriegen wir noch einen drauf. Und dass es dann natürlich jemand wird, der in seinem achten Zweitligaspiel aufläuft, wie gesagt, 17 Jahre, und dann einfach mal so frei, ja, im 16er zum Schuss kommt, das darf nicht passieren. Das darf dir in der Nachspielzeit nicht passieren. 96 hat anscheinend noch geglaubt, sie können doch noch irgendwie ein 3-2 schießen, man wollte sich nicht damit begnügen, den Punkt dann zu sichern. Was ich finde, ein Fehler ist, wenn du diese beiden Nackenschläge hast und bist mit 10 Mann, dann solltest du zunächst dafür sorgen, dass du jetzt wenigstens diesen einen Punkt, der ja schon zur Pause fast unmöglich erschien, dass du den noch sicherst. Hat man aber nicht gemacht, hat euch viel zu viel Platz gelassen plötzlich. Und ihr habt dann zwar nur diesen einen Angriff, ja gut, aber der reicht. Ja, zwei Minuten in der Nachspielzeit, ihr kommt nochmal vors Tor und der Matanovic macht einen schönen Schuss, macht ein schönes Tor. Ja, das. Ja gut, es passt zu diesem verkorksten, eigentlich verkorksten, nur mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer versehenen Spiel.
Ja, und trägt sich damit als jüngster Profi-Torschütze des FC St. Pauli in die Geschichtsbücher ein. Gut, das hast du das Elfmeter schon angesprochen. Aus deiner Sicht hätte es einen geben müssen. Man hat so ein bisschen auch im Nachgang Wiederholungen gesehen, wo gesagt wird, ja, unser Torhüter Suganovic trifft da erst den Ball und sorgt für eine leichte Richtungsveränderung des Balls, aber Weidand geht dann halt doch durch eine deutliche Berührung von ihm zu Boden und in deinen Augen ist es nach wie vor ein klarer Elfmeter, ja?
Okay, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also zunächst einmal finde ich, dass Weidand einen schlechten ersten Kontakt hat bei diesem Ball, den er mit ins Strafraum nimmt. Dann ist er schon relativ weit abgedrängt. Es ist noch ein Verteidiger bei ihm. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, der ihn da sehr massiv stört. Er kann eigentlich aus der Position kein Tor schießen. So, das ist mal die Grundsituation, ja. Dann versucht er, den Ball am Torhüter vorbeizulegen. Es gibt Kameraperspektiven, da sieht man, dass euer Torhüter den Ball berührt. Euer Torhüter grätscht natürlich massiv da rein, berührt den Ball, trifft aber auch Weidand volle Pulle und reißt ihn nicht um, sondern grätscht ihn weg. Das ist für mich ein Elfmeter. Also wenn ich weiß nicht, ob du das in Anführungszeichen Topspiel gestern Abend in der Bundesliga gesehen hast, da gibt es für den VfB Stuttgart einen Elfmeter, den ich weniger deutlich finde. Aber gut, hat der Gegenspieler zwar die Hände am Mann, aber also wenn, oder mal anders gesagt, Yannick, wenn du so eine Grätsche ansetzt, sagen wir mal im Mittelfeld, und der Schiedsrichter pfeift, würdest du sagen, das ist berechtigt?
Ja, ich finde es nach wie vor schwierig. Also klar, so deutlich wie du kann ich ihn nicht sehen. Das ist bestimmt auch ein bisschen Vereinsbrille und einfach die Dramaturgie der Geschichte, dass es einfach so typisch gewesen wäre, wenn wir da in der kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gegen uns kriegen und alles, was du dir vorher in den ja zumindest 50, 60 Minuten, die du gut gespielt hast, aufgebaut hast und zumindest Punkte mitnehmen könntest gegen den zum Zeitpunkt des Spiels 6. der Tabelle. Das wäre einfach so unglaublich bitter gewesen und ich gebe dir recht, dass es zweifelhaft ist und dass man sich auch fragen kann, warum da der Kölner Keller nicht eingegriffen hat, weil Storks hat ja einfach direkt weiterspielen lassen. Ja, es bleibt schwierig.
Ich finde, weißt du, man hat Storks der Möglichkeit beraubt, sich das nochmal anzuschauen, die Bilder, und dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Wenn er dann immer noch dabei bleibt, dass es okay ist, dass es sauber war, also für mich war es nicht sauber, so, das war auf gar keinen Fall sauber. Natürlich, wenn euer Torhüter den Ball berührt zunächst, ich weiß nicht, darf man danach alles machen? Also das ist ja die Frage, ne? Also er berührt leicht ja auch nur, wenn überhaupt, berührt er leicht den Ball und also reißt halt einfach Weidand um, grätscht ihm die Beine weg, so. Dass Weidand natürlich theatralisch fällt, okay, muss man nicht gut finden. Aber er wird getroffen, er geht zu Boden, es ist im 16-Meter-Raum, dann ist das für mich ein Elfmeter. Und nochmal, ich hätte mich gefreut, wenn der Videoassistent wenigstens sagt, hätte, Sören, hier, schau dir das nochmal eben an. Und er guckt dann sich die Bilder an. Und wenn er dann immer noch sagt, das ist kein Elfmeter, dann raste ich wahrscheinlich noch mehr aus. Aber dann hat er sich nochmal angeschaut. Und diese Möglichkeit, dem Schiedsrichter zu nehmen, finde ich schade. Ich finde auch dann, das wäre jetzt aber auch, wenn ihr diesen Elfmeter nicht bekommen hättet. Ich kann manchmal nicht durchblicken, wann greift der Videoassistent ein und wann nicht. Es scheint keine kleine klare Linie zu geben. Jetzt mal unabhängig von unserer speziellen Situation, von unserem Spiel. Das gibt es ja auch in anderen Spielen. Heute gab es ein Spiel bei München gegen SC Freiburg. Da gibt es dann auch ein Handspiel im Strafraum, was für mich nie Handspiel ist, aber nach der neuen Regel eins sein müsste. Gibt auch keinen Elfmeter, nachdem der Schiedsrichter sich die Bilder angesehen hat. Ich habe das Gefühl, es gibt keine klare Linie. Es gibt keine klare Linie. A, wann greift der Videoassistent ein? B, welche Entscheidung wird es zu treffen, wenn man sich die Bilder anschaut. Das ist mir zu sehr Lotterie und Poker. Und das gefällt mir nicht. Wir haben das Problem mit dem Videoassistenten ja jetzt nicht das erste Jahr. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Und das finde ich einfach schade. Und deswegen bin ich da kein großer Freund A vom Videoassistenten und B bin ich aber auch echt sauer, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde. Aber ich sag dir auch eins, Janik, dieses Spiel dann durch einen nicht glasklar. Gestern war es für mich ein glasklarer, jetzt würde ich vielleicht sagen, also mit 96 Brille 80-20, mit einer neutralen Brille vielleicht 60-40. So dann aber ein Spiel zu gewinnen unter Umständen, wäre auch nicht okay gewesen, weil die 10 Minuten, die ihr hattet und auch dann, wie ihr euch gewehrt habt gegen das dritte Gegentor, so zwischen der 55. und 70. Minute, das verdient dann halt auch, dass man Punkte mitnimmt, in meinen Augen, ohne Vereinsbrille. Und diese nicht gegebenen Elfmeter, die gelb-rote Karte, das war halt dann zu viel und dann schießt ihr noch ein Tor. Das hätte es jetzt in meinen Augen nicht gebraucht, aber eine Punkteteilung wäre in meinen Augen dann gerecht gewesen. Ich hätte den Elfmeter genommen, den müssen wir auch erstmal reinmachen, aber hätten wir ihn reingemacht, hätte ich mich auch gefreut. Ein 2-2 wäre mir persönlich noch ein bisschen lieber gewesen.
Das ist klar. Und natürlich vor dem Spiel hätte das wahrscheinlich keiner von euch gekauft. Aber nach dem Spielverlauf hätte man sich über einen Punkt sicher nicht beschweren dürfen.
Nein, gefreut. Man hätte sich freuen müssen. Letzten Endes nach dem Spielverlauf hätte man sich freuen müssen. Und aber wie gesagt, für euch ist natürlich das noch viel geiler. Du Nachspielzeit. Und das war für euch wahrscheinlich auch so ein Wechselbad. Gott, gibt er jetzt Elfmeter, gibt er nicht Elfmeter? Okay, er gibt keinen Elfmeter, wunderbar. Und dann ist kaum noch was zu spielen. Dann haben wir Nachspielzeit und dann macht ihr noch das Tor. Nachdem man ja schon auch als St. Pauli-Fan wahrscheinlich Sorge haben musste zwischen 55. und 70. Minute, dass Donner nach hinten losgeht, wie du ja auch schon gesagt hast. Das muss natürlich ein super Erlebnis gewesen sein. Und da freue ich mich sehr für euch.
Ja, danke schön. Du schreibst es ganz gut. Man ist da wirklich sehr, also gerade diese Drangphase eurerseits, da haben wir schon gedacht, okay, also erstmal reißt du dir in 2 Minuten alles ein, was du dir in der ersten Halbzeit erspielt hast und eigentlich kannst du dann schon kurz nach Wiederbeginn mit 3-0 führen und dann, ja, passt du mal ein paar Minuten nicht richtig auf oder verteidigst schlampig und dann steht es plötzlich nur noch 2-2. Und von dem her, also ich glaube, es ist einfach so, es gab schon, das habe ich ja auch, als ich bei euch zu Gast war, gesagt, es gab so viele Spiele, wo sie gut gespielt haben und sich nicht belohnt haben oder nur einen Punkt geholt haben, wo auch mehr drin gewesen wäre oder sogar noch verloren haben, obwohl sie sich einen Punkt verdient hätten. Von daher war es, glaube ich, gestern einfach ein Spiel, wo mal dieses Quäntchen Glück, was du auch eigentlich einfach brauchst, wenn du da unten im Keller drin bist, das war gestern auf unserer Seite, das hat auch unser Trainer gesagt, dass es am Ende auch ein bisschen glücklich war, aber dass er durchaus natürlich klar zufrieden ist. Und genau, Matanovic für sowas reingeschmissen hat, damit da vorne noch ein bisschen Torgefahr entsteht. Er hat nicht, also zumindest hat er in der PK danach gesagt, dass er nie darauf gespielt hat, dass ein 2-2 reicht, sondern dass sie durchaus noch versuchen wollten, vorne zu treffen, was ja auch gelungen ist. Und klar, wie gesagt, es fühlt sich immer noch unwirklich an. Ich muss mir immer noch die Augen reiben und dieses Grinsen im Gesicht ist irgendwie sehr, sehr ungewohnt, wenn du so lange nicht auswärts gewonnen hast. Und schon, wie gesagt, ich war ja mit meinem 2-2, das war ja auch mehr Hoffnung als Sicherheit bei meinem Tipp vor dem Spiel. Und dass es jetzt 3-2 aus unserer Sicht geendet, ist natürlich sehr schön. Und wie gesagt, macht Hoffnung, dass wir uns da zu Beginn der Rückrunde vielleicht unten rauskämpfen.
Ich wünsche es euch zumindest. Also verdient hättet ihr es. Wenn ihr mal so auftretet, wie ihr es gestern getan habt, dann sollte da auch, also Abstieg kann gar kein Thema sein, sondern dann kann man, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber im gesicherten Mittelfeld werdet ihr auf jeden Fall einlaufen. Das ist eine Mannschaft, die will, das ist eine Mannschaft, die echt Herz gezeigt hat. Das hat mich total überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich auch verstehen, dass man sagt, den Trainer behält man, weil eine Mannschaft, die so spielt, da kann nicht der Trainer in Frage gestellt werden, in meinen Augen. Also es war interessant zu sehen, wie sehr ihr lebt und wie sehr ihr wollt und wie sehr ihr brennen könnt. Und wenn ihr das immer wieder auf den Platz bringt, dann muss man sich über St. Pauli keine Sorgen machen.
Das hoffen wir sehr. Dann, bevor wir so einen kleinen Ausblick machen, nächste Woche wird ja die Hinrunde da auch mal abgeschlossen, Mitte Januar, fast Ende Januar. Du hast eben schon gesagt, Biol musste draufbleiben, weil es keine wirkliche Alternative gibt. Wie sehr schmerzt es dich? Ihr habt auch sehr über den Trainer geschimpft bei euch im Nachgespräch. Wie sehr schmerzt es, dass da im Winter so gar nichts passiert ist? Und glaubst du, dass da noch was passieren wird? Das Fenster ist ja noch im Moment offen.
Also ja, grundsätzlich es ist Schmerze schon, dass man da nichts gemacht hat. Also Schmerz vor allem, Felix Klaus war auf dem Markt und ist dann nach Düsseldorf gegangen. Nicht zu uns, jetzt muss man Felix Klaus nicht für den Heilsbringer halten, aber wir haben auch im linken offensiven Mittelfeld haben wir nichts, wirklich gar nichts. Da haben wir nicht mal einen Spieler. Und dann so einen eine Möglichkeit nicht zu ergreifen, ein Spieler, den du kennst, der die Stadt kennt, der hier schon erfolgreich gespielt hat, das finde ich sehr, sehr schade. Wir haben auf vielen Positionen Probleme. Wir haben nur einen Linksverteidiger mit Niklas Wolt. Also wenn der nicht spielen kann, dann muss es dann Simon Verlet aus der Innenverteidigung richten. Im defensiven Mittelfeld haben wir eben auch dann niemanden mehr. Josip Ellis, der dann eingewechselt wurde, ist an sich ein Innenverteidiger, hat auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, 10 Spiele nicht gespielt. Also ja, also es schmerzt schon. Ich glaube nicht, dass noch was passiert. Also es ist so komisch. Weißt du, Martin Kind hat vor 3 Spielen gesagt, wir warten jetzt mal das 1000-Spiel ab und wenn wir dann gewinnen, können wir mal über neue Spieler nachdenken. Und wenn wir da verlieren, dann ist eigentlich der Aufstieg sowieso vorbei. So. Dann gewinnt man dieses Spiel, dann sagt er, ja, okay, jetzt gucken wir aber nochmal das nächste Spiel uns an. Weiß man ja auch nicht so genau, wenn wir da gewinnen, ne, dann ist wieder eine Chance da. Wenn wir da verlieren, ist da auch da wieder die Chance weg. So, und nach dem Spiel geht es dann nicht genauso weiter. Man hat dann nicht wieder gesagt, das nächste Spiel angucken, wir müssen jetzt St. Pauli schlagen, sondern dann war eigentlich gar kein Thema mehr, dass wir einen neuen Spieler holen. Und der Sieg gegen Darmstadt hat dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass Martin Kind der Meinung war, okay, das reicht vielleicht doch mit der Mannschaft. Jetzt müsste man eigentlich nach der Niederlage gegen St. Pauli sagen, das reicht doch nicht. Vor allem, weil wir jetzt mit Jaka Biol, der im nächsten Spiel gesperrt ist, dann ist Marcel Franke, hat seine 5. gelbe Karte bekommen, ist auch gesperrt im nächsten Spiel. Ist dann schon interessant, wenn du eigentlich keine zweiten Spieler auf den Positionen hast, da dann jemand Neues zu bringen. Ich bin ja sehr gespannt, wie man das lösen möchte. Und wir haben eigentlich Bedarf, wie ich finde, auf vielen Positionen, aber vor allem links offensiv. Wir haben im links defensiven Bedarf, wir haben im defensiven Mittelfeld einen Bedarf. Wir haben eigentlich auch als Rechtsverteidigerposition, weil wir da auch nur einen haben. Also wir haben eigentlich durch den Kader hindurch haben wir noch Bedarf an Spielern. Aber ich glaube nicht, dass sich da was tun wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass da noch ein Spieler kommt.
Ja, zumal es ja jetzt, hatten wir, glaube ich, im Hingespräch auch so ein bisschen, dass es, ne, wenn jetzt einer kommt, wann hilft er denn dann wirklich aktiv? Also der braucht ja auch erstmal dann, je nachdem, wo er herkommt, muss er vielleicht erstmal noch 2 Wochen in Quarantäne. Dann muss er erstmal mit auf dem Platz stehen, ein bisschen verstehen, wie bei euch gespielt wird. Der kann ja dann frühestens, weiß ich nicht, Mitte, Ende Februar irgendwie aktiv helfen.
Ja, guck mal, oder du machst es wie Fortuna Düsseldorf. Die holen Felix Klaus, ich weiß nicht, gestern steht er auf dem Platz. Also, das geht schon.
Ja, es geht vieles, ja.
Oder gab es, ja. Ja. Jetzt sind wahrscheinlich keine mehr auf dem Markt. Oder wollt ihr noch einen abgeben vielleicht? Hat es irgendeiner so gut gefallen, dass wir den gleich hier behalten? Aber nee, wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, du, das ist bitter, ne? Ihr, viele machen es ja vor, ne? Es sind ja einige Mannschaften aktiv. Ihr habt ja sogar auch, wie du ja selbst gesagt hast, wie ich jetzt ja auch sehen durfte, die Qualitätssteigerung erlangt durch neue Spieler. Und das ist ja auch wünschenswert, ne? Man kauft ja keinen neuen oder man holt keinen neuen, man leiht keinen neuen Spieler, damit er nicht hilft. Und ich wünschte mir das bei uns auch, aber mir fehlt der Glaube und ich wüsste jetzt gar nicht, wen man da sich holen sollte. Ist aber am Tag nach dem Spiel ein bisschen schwierig. Wie gesagt, Bedarf haben wir. Und du hast natürlich auch recht, wenn man den irgendwo herholt, dann vielleicht noch Quarantäne, dann muss er die Mannschaft kennenlernen. Und dann bist du Mitte, Ende Februar, dann kannst du auch gleich lassen. Das stimmt schon, aber man hätte Bedarf gehabt und ja, gut, aber das ist halt so.
Gut, dann lass uns mal ein bisschen einen kleinen Ausblick machen auf die nächsten Partien. Wir fangen mal mit euch an. Ihr habt jetzt 2 Auswärtsspiele vor der Brust. Erst das letzte Spiel der Hinrunde auswärts in Nürnberg. Dann fahrt ihr nach Karlsruhe zum Beginn der Rückrunde. Dann habt ihr ein Heimspiel gegen Osnabrück und dann fahrt ihr nach Braunschweig. Wie sehr muss Kotschak um seinen Job fürchten? Also natürlich darfst du auch gerne deine Sicht der Dinge da reinbringen, wie sehr du ihn da noch auf dem Trainerstuhl siehst. Aber wenn man da jetzt, sagen wir mal, in Nürnberg nur einen Punkt holt. Karlsruhe ist gerade sehr stark, die haben heute Kiel geschlagen. Osnabrück ist immer schwierig und Braunschweig wird ja wahrscheinlich auch alles versuchen, um da unten rauszukommen. Was denkst du, wie werden die nächsten 4 Spiele laufen, so grob? Und würdest du dir wünschen, dass da nochmal am Trainer was gemacht wird?
Oh, das ist schwer. Also die nächsten 4 Spiele in Nürnberg. Also Nürnberg für mich auch ein Rätsel übrigens, dass sie auch nach der letzten schlechten Saison die Saison sich nicht stabilisieren konnten. Punkt, muss man wahrscheinlich zufrieden sein. Ich würde lieber gewinnen in Nürnberg, aber der Glaube fehlt mir momentan so ein bisschen dran. 96, aber es ist halt eine Wundertüte. Nach dem schlechten Spiel kann auch mal wieder ein gutes Spiel kommen. Aber wie gesagt, mit den Jaka Biel fehlt, Marcel Franke fehlt, muss man eigentlich mit dem Unentschieden dann schon in Nürnberg zufrieden sein und froh sein, dass man nicht verliert. Karlsruhe, hast du gesagt, hat heute Kiel geschlagen. Was mich übrigens überrascht hat, nachdem sie 2-0 geführt haben, Kiel dann das 2-2 gemacht hat, war ich eigentlich fest davon überzeugt, dass Kiel das Spiel gewinnen wird und dann macht Karlsruhe doch noch ein Tor, spricht für eine gute Moral, ähnlich wie bei euch. Und dass macht mir Sorge, ehrlich gesagt. Ist kein Selbstläufer. Das Hinspiel haben wir noch relativ souverän gewonnen. Muss beim Rückspiel nicht so sein. Kann man verlieren in Karlsruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Osnabrück muss man schlagen. So. Also, ich will mich jetzt nicht überheblich anhören, aber grundsätzlich müsste man Osnabrück schlagen in einem Heimspiel. Und das im Derby kann dann halt alles passieren. Und wenn es wirklich schlecht läuft, du verlierst in Nürnberg, du verlierst vielleicht auch in Karlsruhe, holst nur einen Punkt gegen Osnabrück und fährst dann mit so zittigen Beinen nach Braunschweig, möchte ich eigentlich nicht darüber nachdenken. Das Derby dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Und dann ist auch der Trainer mir eigentlich fast egal. Also ich glaube nicht, dass es, also ich mag ihn nicht besonders, habe ich ja schon gesagt. Hm. Für mich kann er auch gehen, auch das ist okay. Ich habe nur, tatsächlich fehlt mir der Glaube, dass wir eine vernünftige Alternative finden, dass jemand das sich hier antun möchte und dass die Entscheider überhaupt in der Lage sind, den richtigen Mann zu finden. Also dann behalten wir ihn halt einfach und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Zumindest bis zum Ende der Saison, was immer gut gehen heißt. Aber ich, wie gesagt, wenn es schlecht läuft, kannst du auch vier Niederlagen jetzt kriegen. Ja? Und ich glaube dann, nach einer Derby-Niederlage, und du hast die drei Spiele davor auch verloren, dann ist er wahrscheinlich nicht zu halten. Ja, unrealistisch ist es nicht, aber ich glaube, also in Nürnberg kann man immer verlieren, in Karlsruhe im Moment auf jeden Fall auch. Osnabrück ist immer schwierig, hast du recht, muss man aber trotzdem gewinnen. Und Braunschweig, da ist sowieso alles möglich im Derby. Es kann ganz schlimm laufen, können aber auch vier Siege werden. Also ich kann 96 im Moment nicht einschätzen.
Okay, ich werde das auf jeden Fall jetzt nach unserem Gespräch ein bisschen intensiver verfolgen, als ich das vorher getan habe. Kann ja so ein bisschen mal Ausblick machen bei uns, was jetzt bei uns ansteht und vielleicht auch mal einfach da Housekeeping-mäßig erzählen, wer dann die Gespräche so gestalten wird. Wie gesagt, für uns geht's jetzt mit zwei Heimspielen weiter. Erst kommt Regensburg, da ist klar, dass wir da gewinnen müssen, um da einfach den Anschluss an die Plätze unmittelbar überm Strich irgendwie anfangen herzustellen. Dann kommt Bochum, da rechne ich mir nicht mehr als einen Punkt aus, wenn überhaupt. Die sind sehr gut drauf momentan. Heidenheim, in Heidenheim haben wir auch noch nie gut ausgesehen. Da wird wahrscheinlich auch nichts Zählbares rumkommen. Und dann kommt Sandhausen und da müssen wir gewinnen, um da, wie gesagt, unseren begonnenen Aufwärtstrend, der jetzt vielleicht, immerhin drei Spiele ungeschlagen, davon ein Sieg. Da sollte dann schon was, schon drei Punkte rumkommen. Die Spiele, also das Spiel gegen Regensburg wird Kasche machen. Michael macht das Spiel gegen Bochum. Heidenheim machen wir wieder unsere spezielle Variante. Da bleibt halt mal die Augen und Ohren offen, wer da zu Gast sein wird. Das wird wieder ein spezieller Gast sein. Und Sandhausen macht dann Bobby.
Habt ihr wieder alles Pfarrer Frank, oder? Habt ihr wieder?
Wie gesagt, halte deine Augen und Ohren offen. Du wirst es mitbekommen. Du kannst ja auch gerne da mal reinhören. Das sind sicherlich auch immer, wir hatten ja jetzt schon, wie du schon sagst, alles Fahrer Frank und dann den Torhüter, meine ich, zu Gast gehabt. Und das sind sicherlich auch.
Feiere ich aber, das mit alles Fahrer Frank feiere ich übrigens immer noch. Das war echt geil letzte Saison, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war auch diese, auch ihn so zu bezeichnen, fand ich geil. Er hat sich selbst, glaube ich, so bezeichnet, ne?
Ja, da haben wir so ein bisschen mit kokettiert, ne? Und da war Tim auch lange dran und ich glaube, das sind auch einfach dann Gespräche, die kann man sich auch als Nicht-St. Paulianer mal gerne anhören, weil das ja wirklich auch dann so ein bisschen Einblick in die Tätigkeit von Trainer, Spieler oder wer auch immer da kommt, gibt. Gut, machen wir den Deckel drauf. Tobi, ich danke dir für die beiden Gespräche, auch für meinen Gastauftritt bei euch.
Ich habe dir zu danken, ja.
Und hoffentlich hören und sehen uns dann vielleicht auch endlich mal nächste Saison wieder.
Sehr, sehr gerne und ihr bleibt weiterhin gesund bitte und spielt eine ordentliche Runde zu Ende. Es war schön, euch zuzusehen. War dir sowieso immer wieder schön. Das ist wenn ihr das erste Mal, dass wir miteinander zu tun haben. Und freue mich da auch schon auf die nächste Saison, denn wir beide werden wohl eher nicht in einer anderen Liga spielen.
Ja, dann gebe ich doch die Wünsche auf jeden Fall zurück und ja, mach's gut, bleibt gesund und euch danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Forza St. Pauli. Bis dahin.